Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Hallo, am Mikrofon ist für Sie Margarete Wohlan. Kambodscha, ein traumatisiertes Land, immer noch. Veränderung erhofft man sich dort, wenn überhaupt, von der Jugend.
First, they are better fed, better educated.
Erstens sind sie besser ernährt als wir damals und zweitens besser ausgebildet und informiert. Die Regierung kann die Zeitungen zensieren, aber die Jungen haben die sozialen Medien. Sie wissen, was vor sich geht und wie das Ausland Kambodscha wahrnimmt. Sie haben sich verändert, von Objekten zu Bürgern. Sie sind politischer geworden. Wir bekommen eine politische Nation.
Sagt der Politologe und Menschenrechtler Lau Mang Hai, der erst 1991 in seine Heimat Kambodscha zurückkehrte, nach mehr als 16 Jahren im Exil. Bevor wir genauer erfahren, was er damit meint und was das eventuell bei der Parlamentswahl am 29. Juli bewirken kann, würde ich gern kurz innehalten. Kambodscha. Der Genozid unter der Herrschaft der Roten Khmer von 1975 bis 1979. Danach Bürgerkrieg, das Embargo des Westens. Seit Anfang der 90er Jahre herrscht Frieden. Frieden? Nelly Pilosch ist kommissarische Leiterin der renommierten Menschenrechtsorganisation Likado in Kambodscha. Gegründet wurde diese 1992, nachdem das Land durch den Pariser Friedensvertrag etwas zur Ruhe gekommen war. Ein Vierteljahrhundert später ist diese Situation hoffnungsloser denn je, sagt Nelly Pilosch. Ich traf sie vor kurzem, eine energische und warmherzige Frau mit lachenden Augen und mutiger Haltung. Meine erste Frage war, was sind die dringendsten Probleme in Kambodscha?
Last year, the Prime Minister and the government dissolved the opposition party. So what that means is,
im letzten Jahr hat der Premierminister die einzige noch existierende Oppositionspartei aufgelöst, die CNRP, die bei den Kommunalwahlen im Juni 2017 44% der Stimmen erreicht hat. Diese Stimmen wurden damit ignoriert. Das zweitgrößte Problem ist das Landgrabbing. Das Land der Bauern wird von Unternehmen, von der Regierung und den Tycoons einfach gestohlen. Und dann haben wir auch damit zu kämpfen, dass Menschen, die im Ausland Arbeit finden, dort missbraucht werden. Sexuell, als Arbeitssklaven oder auch beides. Hier im Land werden die Menschen unterdrückt und haben das Gefühl zu ersticken. Sie reagieren darauf mit Gewalt. Wir haben einen hohen Anteil an häuslicher Gewalt, an Vergewaltigung, Drogensucht und Alkoholismus. Diese psychischen Probleme werden nicht behandelt, weil die Institutionen hier entweder nicht funktionieren oder aber politisiert sind.
Wie beeinflusst die jüngere Geschichte die Menschen? Die Roten Khmer während der 70er Jahre, der Genozid, der Bürgerkrieg danach. Was hat all das für eine Wirkung auf die Menschen heute?
In any country, the past dictates the present and the future. Most people, including Cambodians, remember the past as.
In jedem Land diktiert die Vergangenheit die Gegenwart und die Zukunft. Die meisten von uns erinnern sich an diese jahrzehntelange Gewalt als an eine Zeit, wo wir am Nullpunkt angelangt waren. Bis heute gibt es hier keine Versöhnung und auch keine Idee, wie die Wunden, die durch den Genozid entstanden sind, geheilt werden könnten. Es gab ja nicht nur den Genozid und die Bombardierungen, sondern danach auch das Embargo und die Isolierung von Kambodscha. Die Menschen, die das erlebten, haben Angst, haben gesundheitliche und psychische Probleme, die sind in einem dauernden Überlebenskampfmodus. Dann gibt es die, die damals Kinder waren und von ihren Eltern während der Rote Khmer-Zeit getrennt wurden. Sie haben ihre eigenen Probleme und ihren eigenen Überlebenskampfmodus. Und als drittes gibt es die junge Generation, die Rote Khmer zwar nicht erlebt haben, aber dennoch dieses Erbe mit sich herumtragen. Sie hören von ihren Eltern die Erzählungen, ohne es zu verstehen. Denn niemand will wirklich darüber reden. Und in den Schulen wird die Geschichte verfälscht. Stellen Sie sich vor, während und nach der Roten Khmer-Zeit, die zwischen 1975 und 1979 war, wurde alles zerstört. Institutionen, Währung, Bücher, nichts davon war mehr da. Es ist wirklich schwierig für die Kambodschaner zu erfahren, was tatsächlich geschehen ist in diesen Jahren zwischen den 60er und den 90er Jahren.
Wie erleben Sie in Ihrer täglichen Arbeit diese Erinnerungen, diese vererbte Geschichte der Menschen?
Oh yes, I see it all the time. The easiest is in the physical.
Ich sehe sie die ganze Zeit. Am leichtesten ist das körperlich zu erkennen. Wir haben ein medizinisches Team bei uns in Likado, das diejenigen, die zu uns kommen, behandelt. Und ich bin oft schockiert, dass Menschen, die 30 oder 40 Jahre alt sind, Krankheiten haben, die Europäer erst mit 70 oder später bekommen. Junge Kambodschaner mit Anfang 20 leiden unter Stress und werden krank. Aber am stärksten betroffen sind die, die die Rote Khmer erlebt hatten. Sie leiden unter allen möglichen Krankheiten, am häufigsten an Krebs, aber auch an psychischen Defekten. Diese Menschen, die nicht umgehen können mit Wut oder Ärger, werden gewalttätig. Einerseits ist es Gewalt gegen die anderen, aber meistens gegen sich selbst. Wir nennen das die stille Gewalt. Damit meine ich so etwas wie chronisch negative Gefühle oder emotionalen Missbrauch. Oft liegt das in der Vergangenheit begründet, denn damals wurden die Menschen gezwungen, über alles zu schweigen. Und nun können sie es nicht rauslassen, sondern es frisst sie von innen auf.
Was genau ist dabei Ihre Arbeit? Sie erwähnten das medizinische Team. Ich weiß, dass Sie auch Anwälte beschäftigen und ins Gericht gehen. Was noch?
Likado is a team of 96 people in 14 offices and we have two programs.
Wir sind bei Likado 96 Leute und haben 14 Büros im Land verteilt. Unsere Arbeit basiert auf zwei Pfeilern. Das eine heißt Monitoring und Schutz. Dazu gehören Anwälte, Ärzte, Sozialarbeiter, Fotografen, Filmemacher. Und das zweite ist, wir sammeln Fakten und Geschichten und nutzen sie, um etwas grundsätzlich zu verändern. Wenn also jemand zu uns kommt, weil er oder sie zu Hause geschlagen wird, dann wird erstmal der Arzt zugezogen. Und das können auch zum Beispiel 5 Termine beim Arzt sein, ohne Aufsicht. Und erst wenn wir diesen Menschen stabilisiert haben, darf der Ermittler oder Anwalt zu ihm.
They will go see an investigator or a lawyer.
Coming to the election in the summer, to the parliament's election will be in Cambodia.
Um auf die Parlamentswahl zu sprechen zu kommen, die im Sommer stattfindet, wird dadurch Ihre Arbeit im Vorfeld schwieriger? Oder hat die Behinderung Ihrer Arbeit auch mit der weltweiten Zunahme von Terror und Krieg zu tun? Das heißt, dass das Regime in Kambodscha das als Grund anführt, um im Land Meinungs- und Pressefreiheit abzuschaffen und so für Sicherheit zu sorgen.
I'm always surprised when I go abroad and people talk about the July election.
Ich bin immer wieder überrascht, dass man im Ausland von einer Wahl in Kambodscha spricht. Dieses Land ist ein Einparteienstaat. Eine Wahl ist ein demokratischer Prozess. Das ist hier nicht der Fall. Und diejenigen, die im letzten Jahr für die Oppositionspartei gestimmt haben, eine signifikante Zahl, sind ja ausgeschaltet. Es ist so, als ob Ihre Kanzlerin eines Tages beschlossen hätte, alle gewählten Abgeordneten zu entfernen und die Plätze mit ihren Statthaltern zu besetzen. Und on the top of it, die befreundeten Staaten Frankreich und die USA würden das gutheißen. Verstehen Sie? So ist das in Kambodscha. Der Premierminister entfernt die Oppositionsparteien und China unterstützt das.
Sie sagen also, die Wahl wird nichts ändern?
It's a one-state party. So guess who's gonna win? That defies the principles of an election.
Das ist ein Einparteienstaat, also raten Sie mal, wer gewinnt. Das spottet doch allen Prinzipien einer Wahl. Ich bin amüsiert auf zynische Art darüber, bis zu welchem Grad Diktaturen immer noch Legitimität für ihr Amt wollen. Welche Wahl? Wer ist der Herausforderer? Niemand. Also, warum Geld verschwenden? Wenn Sie danach fragen, wie es unsere Arbeit beeinflusst, nun, für alles, was man tut, braucht man jetzt noch mehr Geduld und Energie. Alles, was wir für selbstverständlich gehalten haben, verändert sich gerade. Ich erzähle Ihnen ein Beispiel. Eine indigene Gemeinschaft wurde überflutet durch einen Dammbruch. In normalen Zeiten würden wir einfach hinfahren und helfen. Jetzt ist das nicht mehr so einfach. Wir müssen jeden Schritt, den wir machen, melden. Doch wenn wir das tun, wird es uns verboten. Deshalb sagen wir nichts und tun es doch, aber immer in der Angst, entdeckt zu werden. Also, es beeinflusst unsere Arbeit in jedem einzelnen Augenblick. Auf die Frage, wie die Globalisierung die kambodschanische Regierung beeinflusst, ja, sie tut es. Aber ich empfinde das Gerede über nationale Sicherheit, Stabilität und Souveränität als Ausrede. Die Textilien, die in Kambodscha hergestellt werden, verkauft man doch in Europa. Die Welt ist global und dynamisch. Man kann sich nicht abschotten, davon bin ich überzeugt. Unser Premier benutzt den weltweiten Terror als Rechtfertigung für strengere Gesetze, um zu verhaften, zu töten und zu überwachen. Ich bin überzeugt, dass eine offene Gesellschaft uns viel mehr helfen würde, weil die Menschen uns warnen würden, wenn Gefahr droht. Aber wenn man sich verschließt, dann tut man das sowohl gegen die Bedrohung als auch gegen eine Lösung deiner Probleme. Und das macht ein Land verwundbar.
Eine letzte Frage. Sie erwähnten früher im Gespräch die jungen Leute. Sie sagten auch, dass 50% jünger sind als 25. Sind Sie für Sie eine Hoffnung? Kann Ihr Wissen, Internet, soziales Netzwerken dabei helfen, das Bewusstsein in der Welt für die Situation Kambodschas zu schärfen?
Ich denke, junge Leute haben überall auf der Welt mehr Idealismus. Und das ist auch so in Kambodscha. Social Media, Bildung, Zugang zu den neuen Technologien, Reisen, das alles zeigt ihnen, dass ihr Land nicht so ist wie andere. Gleichzeitig wollen sie aber auch das, was sie dort kennenlernen. Sicherheit, angemessene Gesundheitsversorgung, gute Bildung. Es geht hier nicht um einen Mercedes oder ähnliches, sondern um die simpelsten grundsätzlichen Rechte. In Kambodscha ist jede Sache politisch, egal ob es darum geht, genug zu essen zu haben oder eine gute Gesundheitsversorgung. Die jungen Leute nehmen das nicht mehr hin. Und deshalb glaube ich, dass sich mit ihnen etwas ändert im Land, dass sie die ökonomische und politische Macht übernehmen. Ich sehe es bereits in Ansätzen. Junge Kollegen bei uns gehen nach Schweden, England und Australien, um zu studieren. Und wenn sie wiederkommen, haben sie sich verändert. Und damit bewirken sie auch Veränderungen um sich herum, indem sie zusammen mit anderen den entscheidenden Schritt machen. Und das geschieht.
Soweit Nelly Pilosch, kommissarische Leiterin der renommierten Menschenrechtsorganisation Likado in Kambodscha. Kambodscha war nie eine richtige Demokratie, aber früher gab es zumindest Raum für die Zivilgesellschaft. Das scheint sich in den letzten Jahren geändert zu haben. Die Regierung verabschiedet sich immer mehr von westlichen Werten, was auch am Einfluss Chinas liegt. Und das Ausland schaut weg. Die einzige Hoffnung, nicht nur von Nelly Pilosch, liegt auf der Jugend. Holger Senzel über Kambodscha vor den Wahlen 2018.
Vögel zwitschern, saatgrünes Gras wuchert auf Massengräbern, bunte Stoffbändchen bedecken den Exekutionsbaum. Hier haben Pol Pots Schergen die Schädel der Kinder zerschmettert, erzählen die Fremdenführer, um Munition zu sparen. Das Summen von Fliegenschwärmen, die Schreie und das Flehen erfüllten die Luft. Es stank nach Blut, Schweiß, Urin und Kot. Jetzt duftet es nach Blumen. Vögel zwitschern. Massengrab für 166 Leichen ohne Kopf steht auf dem Schild vor der unscheinbaren Kuhle im Gras. Man kann das Grauen schwer nachfühlen an diesem friedlichen Sommertag in der Gedenkstätte für die Opfer der Killing Fields, auch wenn da immer noch die eisernen Fußfesseln in den Beton der Zellen verschraubt sind. 50 Leute zusammengekettet an einer Stange auf nacktem Boden. Sonne taucht den Raum in freundliches Licht. Nur für die Überlebenden von damals ist das Grauen auch nach 40 Jahren noch präsent.
Es kommt immer wieder hoch. Heute Morgen kamen mir die Tränen und meine Kinder fragten, warum weinst du? Und ich sagte, weil ich meinen Vater und meine Schwester verloren habe und sie mein Baby getötet haben.
Die Opfer wohnen bis heute mit den Mördern ihrer Familien Tür an Tür. Viele der Roten Khmer-Krieger waren nicht älter als 13, 14, 15 Jahre, als sie am 17. April 1975 in die Hauptstadt Phnom Penh einmarschierten. Fanatische Mädchen und Jungen in schwarzer Kluft der Roten Khmer, die nur das Leben als Soldaten und keine Barmherzigkeit kannten.
Dann kommt ein Onkel, der zum Buch kommt.
Ich war damals ein schmächtiges Kerlchen, der kleinste von allen. Aber die Leute haben meinen Namen mit Angst ausgesprochen. Unsere Führer sagten, wir müssten die Feinde töten, ohne Mitleid. Wir durften uns aussuchen, welche Waffen wir benutzen wollten. Aber ein Mörder? Nein, ich bin kein Mörder.
Die Killing Fields sind der Schlüssel zum Verständnis Kambodschas. Sowie Auschwitz für das Deutschland der Nachkriegszeit. Es geht nicht um Vergleiche, sondern um die tiefen Spuren, die dunkle Kapitel der Geschichte hinterlassen. Pol Pot ist der Bruder Nummer 1, dessen kommunistischer Traum das Leben seines Volkes zum Albtraum macht. Ein einziges Bauernkollektiv wollte er aus Kambodscha machen. Innerhalb weniger Tage trieben seine Roten Khmer die Stadtbevölkerung auf die Reisfelder. Phnom Penh wurde zur Geisterstadt. Tausende starben an Hunger und Entkräftung auf diesen langen Märschen hinaus aufs Land. Industriebetriebe, Schulen, Kliniken, Banken wurden geschlossen, Geld abgeschafft, Bücher verbrannt, jegliche staatliche Infrastruktur zerschlagen. Kambodscha leidet bis heute unter den Folgen und gilt als einer der am wenigsten entwickelten Staaten der Erde. Dem Land fehlt eine ganze Generation Lehrer, Ärzte, Professoren, Richter, Verwaltungsfachleute, Ingenieure. Fast die gesamte geistige Elite Kambodschas wurde ausgerottet oder ins Exil getrieben. Als die Armee Vietnams dem Spuk nach 4 Jahren ein Ende machte, war die Bevölkerung verarmt, schlecht gebildet und gesundheitlich extrem schlecht versorgt. Der Politologe und Menschenrechtler Dr. Lau Mong Hai studierte gerade in Wales, als Pol Pots Revolutionäre die Macht übernahmen. Später wirkte er mit am Friedensvertrag von Paris, der den Bürgerkrieg beendete. Erst danach, 1991, kehrte er zurück in die Heimat. Heute ist er einer der schärfsten Kritiker des aktuellen kommunistischen Regimes.
At this moment, it seems Cambodia need to learn how to live, how to form a society, to form a nation.
Wir müssen in Kambodscha lernen, wie man lebt, wie man eine Gesellschaft bildet, eine Nation formt. Weil all die Elemente, die Menschen verbinden, Moral, Ethik, Tradition, Gerechtigkeit, all das wurde durch die Kommunisten zerstört, all die Bande, die Menschen miteinander verbinden. Wir wissen auch nicht, wie man Politik macht. Wir neigen dazu, alle abweichenden Meinungen und anderen Gruppen und Parteien als Feinde zu betrachten. Nicht als Konkurrenten und Mitbewerber, sondern als Feinde. So haben die Kommunisten es uns eingetrichtert. Nicht nur unter Pol Pot, sondern auch jetzt noch. Wir leben immer noch in einer Diktatur. Unser Premierminister ist das Gesetz. Er ist eher wie der Führer. Parteiparolen scheppern aus den Lautsprechern. Junge Frauen und Männer mit blauen Mützen und T-Shirts laufen fähnchenschwenkend durch die Straßen von Phnom Penh. Ein wenig erinnert es an die FDJ-Aufmärsche im Ostberlin der früheren DDR. Nur sehr viel wärmer. Und womöglich noch ein Stück gestelzter, weil die Lustlosigkeit so unübersehbar ist, bei Akteuren wie Zuschauern. Premierminister Hun Sen ist ein Apparatschik mit langer Funktionärslaufbahn und der Ausstrahlung des späten Erich Honecker. Er hat schon Pol Pot gedient als Kommandant während der Terrorherrschaft der Roten Khmer und er gibt sich nicht einmal besondere Mühe, seine Demokratieverachtung zu verbergen. Ich schwäche die Opposition nicht nur, ich mache sie tot, droht Hun Sen. Und wenn sich welche für stark genug halten, um Demonstrationen zu veranstalten, werde ich die Hunde schlagen und in Käfige sperren. In Kambodschas Hauptstadt Phnom Penh tobt das Leben. Menschen sitzen in Straßencafés und tanzen in Clubs.
Mopeds quälen sich durch den Verkehrskollaps, Tuk-Tuk-Fahrer werben um Touristen, Restaurants bieten Happiness-Pizza an, Pizza mit Haschisch. Aus Kneipen zieht der Rauch von Marihuana. Ein surrealer Kontrast zu den sozialistischen Spruchbändern und Wandparolen, eine Mischung aus Amsterdam und Ost-Berlin. Und die Menschen scheinen so unglaublich jung. Das Durchschnittsalter in Kambodscha liegt bei knapp 22. Junge Männer und Frauen, die von den alten Parteikadern die Nase voll haben und ihren Anteil haben wollen am wachsenden, bescheidenen Wohlstand, der so ungleich verteilt ist. Frauen wie Sokni, die mit 5 Freundinnen die Moto Girls gegründet hat und Touristen auf dem Rücksitz ihres Rollers zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt fährt.
Wir bieten verschiedene Touren an. Die Stadtrundfahrt, die Nachtfahrt, die Fototour und Einkaufsparadies. Unsere Kunden kommen von überall her. Aus den USA, aus Kanada, England, Australien oder Hongkong. Der Kunde bekommt seinen eigenen Führer. Wir sind dabei nicht nur Fremdenführer, sondern so etwas wie ein Freund, der einem anderen seine Stadt zeigt. Wir spulen nicht bloß ein Programm ab, sondern zeigen ihm, was ihn interessiert. Wir wissen, wo man günstig was einkaufen kann. Wir handeln sogar für ihn. Wir kennen die besten Restaurants für kambodschanische Küche oder für High Class. Und das Gute ist, mit einem Moped bleibt man nie im Stau stecken.
Geschickt lenkt die zierliche junge Frau ihr Moped durch das Verkehrschaos von Phnom Penh, schlängelt sich durch kilometerlange Staus, stoppt wenig später vor dem Denkmal für die kambodschanische Unabhängigkeit.
This is independent monument. Actually, we under the French colonization in.
$12 pro Stunde nehmen die Moto Girls für ihre Touren und sie kommen jeden Tag ins Gespräch mit Menschen aus anderen Ländern. Noch können die 5 jungen Frauen von den Einnahmen nicht leben, aber Sokni glaubt an die Zukunft ihrer Idee. Ein alter Mann sitzt in einem Hauseingang auf dem Boden und schnippelt Gemüse. 64 Jahre ist er, wirkt aber sehr viel älter mit den tiefen Falten, Bartstoppeln, den Zahnruinen im Mund und der Resignation in den Augen. Die Zuversicht seiner jungen Landsleute teilt er nicht.
Ich kann überleben mit meiner Rente, gerade so. Wir bereiten Gemüse zu und verkaufen es auf dem Markt, meine Frau und ich. Wir dürfen nur nicht krank werden. Das kann tödlich enden, weil Medizin für uns unerschwinglich ist.
Viele Ärzte verlangen Bargeld unter dem Tisch, bevor sie einen Patienten auch nur ansehen. Das staatliche Gesundheitssystem ist chronisch unterfinanziert. Ärzte verdienen einen Hungerlohn. Auf dem Korruptionsindex von Transparency International nimmt Kambodscha Platz 150 von 168 ein. Korruption ist Alltag und gerade deshalb wurde sie lange gar nicht als etwas Besonderes wahrgenommen und auch allgemein akzeptiert. Bestechungsgeld an Ärzte, Lehrer und Beamte zu zahlen, ist einfach normal. Vor allem die Jungen aber haben mehr und mehr die Nase voll von Vetternwirtschaft und Korruption und auch vom ewigen Premier Hun Sen, der ein offizielles Monatseinkommen von $1,150 veröffentlicht, aber sich tatsächlich um Milliarden bereichert hat in den vergangenen 32 Jahren.
You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Radio Free Asia, ein nicht kommerzielles Radio mit Sitz in Washington, hat in der kambodschanischen Sprache Khmer gesendet, wurde von vielen regierungskritischen Sendern in Kambodscha ausgestrahlt. Gehört wurde es von vielen, die sich jenseits der staatlichen Propaganda informierten. Und deshalb ist es seit kurzem verboten.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington.
Auch die Voice of America darf nicht mehr senden. Mehr als 30 Radiostationen hat die Regierung schließen lassen. Abstieg in die offene Diktatur. So lautete die Schlagzeile auf dem letzten Titel der Cambodia Daily. Die unabhängige englischsprachige Zeitung, in den 90ern gegründet von dem US-amerikanischen Journalisten Bernard Kister, um die Zivilgesellschaft Kambodschas zu stärken, musste schließen, weil sie eine astronomische Steuerschuld nicht zahlen konnte. Unter dem Motto »Ohne Furcht und Gefälligkeit« hatte die Cambodia Daily 24 Jahre lang über unliebsame Themen wie Korruption, Umweltzerstörung oder illegale Abholzung berichtet. Die Macht, Steuern zu erlassen, ist die Macht zu zerstören, sagten die Herausgeber zu dem Steuerbescheid. 6,5 Millionen Dollar für ein kleines Blatt mit 30 Mitarbeitern und einer Auflage von 5.000, eine Fantasiesumme, um die unliebsame Zeitung kaputt zu machen. Hun Sens Regime konnte sich mehr und mehr unabhängig machen von der Entwicklungshilfe des Westens mit seinen moralischen Vorgaben, weil Peking eingesprungen ist. China investiert massiv in die Infrastruktur des armen südostasiatischen Landes, unterstützt Phnom Penh auch militärisch und erwartet dafür keine demokratischen Strukturen als Gegenleistung. Aber die Kommunalwahlen haben gezeigt, dass die Kriegsrhetorik Hun Sens nicht mehr automatisch funktioniert. Die kambodschanische Volkspartei muss Wahlen gewinnen, und zwar jede Wahl. Es wird Krieg geben, wenn die CPP nicht mehr das Land kontrolliert. Das ist sein Motto. Aber statt in 97% der Kommunen regiert die CPP jetzt nur noch in 70%. Vor allem die jungen Menschen verkörpern daher für den Menschenrechtler Lau Mong Hai die Hoffnung auf ein besseres, freies, demokratisches Kambodscha.
Erstens sind sie besser ernährt als wir damals und zweitens besser ausgebildet und informiert. Die Regierung kann die Zeitungen zensieren, aber die Jungen haben die sozialen Medien. Sie wissen, was vor sich geht und wie das Ausland Kambodscha wahrnimmt. Sie haben sich verändert, von Objekten zu Bürgern. Sie sind politischer geworden. Wir bekommen eine politische Nation. Ich habe große Hoffnungen. Ich bin sehr optimistisch, was mein Volk angeht. Sie wissen, was sie nicht mehr wollen und was sie wollen. Sie fordern, sie protestieren und sie lassen sich nicht mehr einschüchtern von den Drohungen der Regierung. Und das ist gut.
Soweit Menschenrechtler Lau Mang Hai, der überzeugt ist, am Ende wird die Freiheit siegen. Unser Korrespondent Holger Senzel über ein zerrissenes Land, in dem die kambodschanische Volkspartei alles dafür tut, damit sie bei den Wahlen im Juli die Macht behält. Und eine Opposition, die nichts anderes dagegen setzt als ihre Jugend, was nicht das Schlechteste sein muss.